Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling mit Sebastian Fiedler, unserem Bullen, und meiner Wenigkeit, dem Schreiberling Frank Überall, und mit Dieter Auras und Wasserstoff, einem Thriller. Und da geht es unter anderem um eine Autofirma und da passiert so allerlei Kriminelles und die Polizei hat da schon eine Durchsuchung gemacht. Es kommt dann aber nochmal ein Kollege, der sich das Ganze nochmal genau anschauen möchte, den Arbeitsplatz von jemandem, und dann sagt der Chef so: Was wollen Sie denn jetzt hier? Die waren doch schon alle da. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass sie hier noch was finden. Ist das überhaupt realistisch, dass man nochmal hingeht, dass man sagt, ich möchte mich nochmal inspirieren lassen, ich möchte mir das nochmal anschauen und ja, vielleicht finde ich doch nochmal was, was die in ihrer Routine die Kolleginnen und Kollegen vielleicht übersehen haben?
Ja, das gibt's. Das kommt auch vor. Man muss nur zusätzlich noch ergänzen. Dann bräuchte man auch einen neuen Durchsuchungsbeschluss in aller Regel. Also, weil irgendwann ist so eine Durchsuchung abgeschlossen und dann wird ein Durchsuchungsprotokoll erstellt. Da steht dann drauf, was man alles mitgenommen hat. Das kriegt dann derjenige oder diejenige, die dann da ist. Oder wenn ein Anwalt da ist, kriegt er das oder die das. Und wenn man dann in der Zwischenzeit sagt, oh, da haben wir was übersehen, oder man hat Beweismittel ausgewertet und sagt, da hätte aber was sein müssen und wir haben an der Stelle nicht geguckt. Also es gibt verschiedene Konstellationen. Was muss was hinzutreten noch, dass man eine Erfolgsaussicht auch hat, dort etwas zu finden? Dann müsste man aber wieder zum Gericht laufen und müsste das der Richterin oder dem Richter erläutern, um einen neuen Durchsuchungsbeschluss zu kriegen. Das gehört zur Erzählung mit hinzu. Also so einfach, mal eben irgendwie sich zu überlegen, da fahre ich nochmal hin und guck nochmal, so einfach funktioniert es aus Sicht der Betroffenen Gott sei Dank nicht.
Jetzt hat man natürlich irgendwo mal eine Polizeischule besucht, wenn man dann bei der Polizei arbeitet. Und das ist hier auch Thema. Es erinnert sich nämlich jemand an seine Zeit in der Polizeischule und auf die Melodie von Fuchs, du hast die Gans gestohlen, kann man sich offensichtlich ganz gut merken, wie man denn einen Fall zu betrachten hat. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ich tue es jetzt trotzdem. Es ist nämlich die Textzeile hier. Wer hat wann wo was getan, wie, womit, warum? War nicht schön gesungen, war aber so ansatzweise die Melodie von Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ist das auch eine Eselsbrücke, die man dir beigebracht hat?
Nee, irgendwie ist mir das nicht untergekommen. Es gibt, was Melodien angeht, gibt es nur Eselsbrücken bezogen auf Ersthelferschulung oder so, wie oft man irgendwie und in welcher Frequenz aufs Herz drücken muss.
Du darfst jetzt auch gerne
aber
singen.
Aber nee, also, das kannst du schön vergessen.
Ja, ich kann es auch nicht. Ich habe es trotzdem probiert. Insofern.
Also das ist das Einzige. Aber ansonsten sind mir da keine Eselsbrücken in Erinnerung, die auf diese Weise zustande gekommen wären.
Jetzt geht es um Wasserstoff, es geht um die Autoindustrie. Klar, da kann man möglicherweise viel Geld verdienen und insofern gibt es da tatsächlich auch Konkurrenzsituationen. Das kann so weit gehen, und du hast dich ja viel mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt, das kann so weit gehen, dass es sogar Anschläge gibt, dass nicht nur ausspioniert wird, sondern man tatsächlich versucht, die gegnerische Firma sozusagen massiv zu schädigen. Ist das wirklich alles nur Romanspinnerei oder kann sowas tatsächlich passieren? Sabotage und Ähnliches.
Nee, das gibt es tatsächlich. Das gibt es auch häufig aus dem Ausland heraus betrieben. Spionage und Sabotage sind ganz wesentliche Felder, die verschiedene Auslandsnachrichtendienste in ihrem gesetzlichen Auftrag stehen haben. Russische Nachrichtendienste zum Beispiel haben im Auftrag stehen, gesetzlich Wirtschaftsspionage zu betreiben. Und Sabotage kann durchaus dazugehören. Und wenn wir schon über Russland sprechen, dann fällt uns beiden, glaube ich, ein, warum das leider Gottes ein sehr realistisches Szenario ist, wenn man irgendwie der westlichen Wirtschaft hier schaden will. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir bei uns, aber auch in Europa, Sorge dafür tragen müssen, dass gerade diese Unternehmen, die man so zur sogenannten kritischen Infrastruktur rechnet, das könnten zum Beispiel große Chemieunternehmen sein, das könnte die Deutsche Bahn sein und ähnliche, die müssen besonders geschützt werden, genau davor. Und deswegen gibt es besondere Organisationseinheiten in diesen Unternehmen, die sich darum kümmern. Und unsere Nachrichtendienste kümmern sich auch darum, solche Spionage frühzeitig zu erkennen, abzuwehren. Die beraten aber auch die Wirtschaftsunternehmen, wie sie sich da...
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Is Was Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Bulle und Schreiberling heute mit Dieter Auras und Wasserstoff. Ja, um Wasserstoff geht's da eben auch als alternativen Antrieb für Autos. Und ja, alles redet im Moment über Elektrofahrzeuge. Es gibt dann immer diese berühmte Forderung nach Technologieoffenheit. Aber das war mir auch nicht so ganz bewusst. In Norwegen wird's hier zumindest beschrieben, berichtet. Da war man Elektromusterland, hat aber mittlerweile davon abgeraten, Elektrofahrzeuge zu kaufen, weil halt die Infrastruktur äußerst problematisch ist. Der Strom muss erstmal erzeugt werden und wenn massenhaft die Menschen nur mit Elektro fahren, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr Strom erzeugen oder irgendwo zukaufen. Und auf der anderen Seite, das Ladenetz ist natürlich auch noch nicht so ausgebaut und das wird auch immer noch eine Herausforderung. Wie stehst du da eigentlich zu Thema Elektrofahrzeug? Also ich muss gestehen, wir fahren immer noch einen Benziner, weil ich mich irgendwie noch nicht entscheiden kann. Ich fahre den jetzt lieber noch eine Zeit lang, weil ich dem Ganzen noch misstraue. Jetzt mal noch nicht der Politiker, sondern der Mensch Sebastian Fiedler, wenn wir schon mit der Nase so drauf gestoßen werden hier in dem Roman. Wie sieht es da bei dir aus? Elektroauto, würdest du dir jetzt auch irgendwann mal, also ein komplett elektronisches, nicht nur Hybrid, sondern wirklich komplett Elektro, würdest du dir zulegen?
Ich würde gerne, aber es ist eine Weile her, dass ich jetzt das Auto, was ich im Moment fahre, gekauft habe und da haben unterschiedliche Dinge eine Rolle gespielt, weil ich muss im Wahlkreis viel hin und her fahren, brauche also eine gewisse Reichweite für ein Elektrofahrzeug und oder die Gelegenheit zwischendurch immer aufzutanken. Und zu dem Zeitpunkt war das wirklich nicht unproblematisch, das zu erreichen. Wenn ich das hätte haben wollen, hätte ein solches Auto aber einen so hohen Preis gehabt, dass ich bei aller Liebe und trotz wirklich toller Abgeordneten-Diäten mir das so nicht hätte leisten können und wollen. Also das muss man ja immer noch entsprechend berücksichtigen. Es muss in die jeweilige Lebenssituation auch sich einfügen können. Ich glaube aber, da das ja weiter vorangetrieben wird, der Ausbau der Netze insgesamt, aber auch die Ladeinfrastruktur wird ja tatsächlich zunehmend besser. Und ich kenne dazu, also wir beiden kennen, glaube ich, aus dem Einkauf Supermärkte, wo man jetzt in der Zwischenzeit problemlos während des Einkaufes schon mal wieder ein bisschen nachladen kann. In vielen Stadtquartieren ist das der Fall. Und ich glaube, wenn erstens das passiert und zweitens Elektrofahrzeuge natürlich insgesamt günstiger werden, dann ändert sich auch noch einmal tatsächlich das Ausmaß der Elektromobilität, so wie wir uns das alle wünschen.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Durchsuchungen. Hat er gerade schon geschildert, da kommt dann jemand nochmal, guckt nochmal nach. Und das wird dann an anderer Stelle hier im Buch auch nochmal ein bisschen ausgeführt. Dass es dann eben heißt, ja, wir haben da zwar durchsucht, aber letzten Endes haben wir unglaublich viele Beamtinnen und Beamten, die unglaublich viele Überstunden vor sich herschieben, die eigentlich völlig am Rande ihrer Kapazitäten sind. Und dann ist naturgemäß die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler macht, höher. Wenn man völlig durch ist, lange keinen Urlaub mehr hatte, wenig Freizeit hat, dauernd am Arbeiten ist, ja, natürlich, da passieren Fehler. Das ist bei uns im Journalismus genauso. Also nach großen Lagen muss man auch immer erstmal nochmal trotz allem Adrenalin mal durchatmen und sich selbst zwingen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil in der Tat, je mehr man arbeitet, irgendwann bei aller Professionalität wird es dann schwierig. Ich weiß, ihr habt euch damals als bunddeutscher Kriminalbeamter, wo du Bundesvorsitzender warst, wo du auch öffentlich viel über die Situation gesprochen hast, also eine Kripo-Gewerkschaft quasi, habt ihr euch auch über unendlich viele Überstunden aufgeregt und dass das eigentlich nicht mehr menschenwürdig ist. Können dann tatsächlich solche Fehler passieren, dass man wirklich eigentlich verpannte Dinge bei einer Durchsuchung schlicht und ergreifend übersieht, weil man durch ist?
Du hast ja die Antwort schon selbst gegeben. Natürlich ist das klar. Die Fehleranfälligkeit steigt dann natürlich. Das ist ja völlig klar. Es gibt ja auch Situationen, wo die Durchsuchung erst nach einem längeren Dienst überhaupt schon beginnt. Oder ich erinnere mich selbst an Durchsuchungen, wo ein Einsatz schon eine ganze Weile gelaufen ist. Dann hat man Erkenntnisse über einen neuen Durchsuchungsort. Man wusste von einer Nebenwohnung nichts oder von Garagen, in denen sich Unterlagen befunden haben und startet dann erst nach 12 Stunden Dienst überhaupt mit dem Auto, um dort hinzufahren und dann die Durchsuchung zu beginnen. Dann dauert das länger, dann findet man vielleicht noch mehr Unterlagen, als man eigentlich dachte oder Datenbestände, muss die möglicherweise professionell sichern und. Und da kann es natürlich passieren, dass dann ein großer Erschöpfungszustand eintritt und man an bestimmte Dinge in dem Moment nicht denkt. Das soll zwar nicht passieren, aber es liegt in der Natur des Menschen, dass das passieren kann.
Natur des Menschen, das ist ein gutes Stichwort. Wir kennen das aus Kriminalfilmen zum Teil, dass die Polizistinnen und Polizisten, also die von der Kriminalpolizei, die ja eben keine Uniform tragen, einigermaßen abgerissen aussehen. Hier ist auch so eine Situation beschrieben, ein unscheinbares Männchen, also ein Polizist, ein Kriminalpolizist, der aussieht, als ob er im Auto übernachtet hätte. Du erscheinst hier immer sehr adrett. Ich kenne dich auch gar nicht anders. Auch zu deinen aktiven Polizeizeiten bist du immer sehr adrett aufgetreten. Aber solche Kolleginnen und Kollegen, also bei uns ist es so, man sagt auch manchmal ein bisschen böse, ach, du hast ja ein Radiogesicht. Das sind diejenigen, die da eher nicht ins Fernsehen kommen, sondern, und ich genieße es an manchen Tagen auch, den Bad Hair Day sozusagen. Ja. Also mein Gott, ich mache heute nur Radio, ich muss mich nicht rasieren, ich muss jetzt nicht besonders toll aussehen. Ist vor der Kamera immer ein bisschen was anderes, aber im Einsatz, dass man da so schluffig auftritt, über uns sagt man ja als Journalistinnen und Journalisten, wir seien der schlecht gekleidetste Berufsstand der Welt. Hast du denn in deinem Berufsstand auch entsprechende Typinnen und Typen kennengelernt?
Kommt drauf an. Also ich hab solche und solche kennengelernt. Es gibt auch bestimmte Organisationseinheiten, also zum Beispiel die Observationen machen, wo wir intern schon manchmal gesagt haben, das kann man an bestimmten Marken, die da, so Outdoor-Marken, die da getragen werden, gerne schon fast erkennen. Es ist schon fast wie eine Uniform, das war aber nur im Spaß. Aber ansonsten ist es natürlich so, du hast es gerade angedeutet, wenn man im Bereich Wirtschaftskriminalität unterwegs ist und dann eine Durchsuchung bei einem Unternehmen, bei einer Bank oder so macht, dann bewegt man sich in einem anderen Umfeld und dann versucht man sich natürlich auch, ich würde sagen, sozial adäquat zu kleiden und nicht unbedingt mit der Outdoor-Klamotte beim Vorstand aufzutauchen. Das hätte ich als unangemessen empfunden. Und so geht das den allermeisten. Wenn du allerdings eben draußen unterwegs bist und möglicherweise dann auch mal im Gebüsch irgendwie Unterschlupf finden musst, um zu observieren, dann brauchst du natürlich eine andere Kleidung. Und da, ich würde eher ganz grob sagen, ja, also von allem gibt es Ausnahmen, ganz grob, glaube ich, kann man die Organisationseinheiten eher so daran bemessen.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dich wie immer sozial adäquat für uns hier gekleidet hast. Dieter Auras, Wasserstoff war das, worüber das wir gesprochen haben. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.